Черный пес Петербург, птичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На волков снова воют волки, похоже, завтра там будет еще веселей. Это зверь!
Anfang Juli 2012. St. Petersburg, Kupchino. Ein Plattenbaubezirk aus der Sowjetzeit. Das Haus auf dem Prospekt der Kosmonauten ist fast einen halben Kilometer lang. Es beherbergt tausende kleiner Wohnungen. Hier lebt Katja, Mitte 50, verwitwet, Sekretärin. Wir sitzen in ihrer winzigen Küche. Vor ihr liegen Briefe von Igor. Sie hat ihren 30-jährigen Sohn lange nicht mehr gesehen.
Der Brief zum Beispiel. Den hat er, wann? Ah ja, den hat er am 30. November 2011 geschrieben. Ich danke euch für die Glückwünsche und Geschenke, doch das kann mir kein Wiedersehen mit euch ersetzen. Vergebt mir, was ich getan habe. Alles hier erinnert mich an die Armee. Das hat gute und schlechte Seiten. Letztlich ist es gut für mich.
Schon jetzt grüße ich Romotschka zum Geburtstag. Ich wünsche ihm das Beste. Er möge klug und kräftig und ohne Papa nicht zu traurig sein. Ich komme bald und alles wird gut. Mama, wenn es nicht zu viele Umstände macht.
Schicke mir bitte ein paar Sachen. Rasierschaum, ein Deo, Unterhosen und Socken. Nur wenn das möglich ist. Ich weiß, es ist alles teuer. Und du hast schon so viel für meine Schwäche gezahlt. Ich liebe euch, ich sehne mich sehr nach euch und küsse euch. Igor.
Reussmanns Rezept. Antidrogenkampf im Ural. Ein Feature von Mario Bandi.
Mitte Juli 2012, Jekaterinburg im Ural. Am Flughafen lässt sich kein Bus blicken. Ein Taxifahrer nimmt mich zu einem menschlichen Preis mit in die Stadt. Die sibirische Hitze beherrscht alle Gefühle und Gedanken. Der Wagen schwimmt durch die heiße Luft. Nach einer Viertelstunde passieren wir die wenigen modernen Hochhäuser des Zentrums, das ansonsten aus stalinistischer Pracht, ein paar Jugendstilgebäuden und Plattenbauten besteht. In dem breiten Stausee in der Stadtmitte spiegeln sich die goldenen Kuppeln einer russischen Kathedrale. Sie steht erst seit 10 Jahren an der Stelle des Kaufmann-Ipatjew-Hauses, wo die Roten Kommissare 1918 den Zaren und seine Familie erschossen. In der Ferne ragt ein unvollendeter Fernsehturm 220 Meter in die Höhe. Ein gigantischer Pranger für Schlamperei und Chaos. Ein begehrter Ort für Basejumper und Selbstmörder. Der Fahrer ist redselig. Wir landen bald beim Thema Drogen. Drogendealer saßen schon oft in seinem Wagen. Auch Drogen hat er transportiert. Was soll er machen? Sie steigen bei ihm ein, vom Deputierten bis zum Junkie. Und alle, sagt er, haben Schiss vor Jewgeni Reussmann. Der kriegt sie alle.
Reussmann, Jewgeni Vadimovic, 50, verheiratet, 3 Kinder. Diplomierter Kunsthistoriker, Kunstsammler, Dichter und Blogger mit 1 Million Lesern im populärsten russischen Internetportal LiveJournal. Parteiloser Abgeordneter der Staatsduma 2003 bis 2007. Mitinhaber eines großen Juweliergeschäfts in Jekaterinburg. Meine Stadt und mein Land verstehe ich als mein Haus. Mit allen Drogendealern in Russland habe ich eine persönliche Rechnung offen. Sie töten unsere Kinder. Wenn die Einwanderer das tun, benehmen sie sich wie Okkupanten. Wenn unsere eigenen Leute das tun, verdienen sie noch mehr Härte, denn sie sind Verräter.
In den wilden 90er Jahren, der Hochzeit der russischen Demokratie und der kriminellen Anarchie, begann sich in Russland der Drogenkonsum auszubreiten.
«1999
hatte der erste Moskauer Fernsehkanal Jewgeni Roisman und dessen Freunde Igor Warow und Andrei Kabanow in die Talkshow Vzhgliad, der Blick, eingeladen. Zum ersten Mal wurde vom Ausmaß des Drogenmissbrauchs auf den Straßen von Jekaterinburg berichtet. Man sah Putzfrauen haufenweise leere Spritzen aus den Schultoiletten fegen, Polizei von den Dealern Schutzgeld kassieren und die Luxuswillen der Drogenbosse. Damals waren in einem Jahr allein in Jekaterinburg 360 Menschen, darunter 40 Minderjährige, an einer Überdosis gestorben. Und Jekaterinburg, erfuhr die aufgeschreckte Öffentlichkeit, sei nur die Spitze des Eisbergs.
So 1998 hat mein Kumpel das erste Gras angeboten. Ich war 16. In der Armee habe ich weiter geraucht und Pulver gezogen. Dazu verschiedene Tabletten eingeworfen. Phenazepam und sowas alles. Mit Alkohol gemischt. Und irgendwann fing ich an, mit Haschisch zu handeln. Ein paar Mal quasi als Aushilfe. Dann merkte ich, das bringt Geld.
Ich habe mich irrsinnig geschämt, hatte Angst davon zu erzählen. Ich fühlte mich wie gebrandmarkt, wie eine Pestkranke verachtet. Ich wollte nicht mehr leben. Wäre da nicht der kleine Enkel Roma, wäre mir alles egal.
Zum Schluss verkaufte ich das Zeug an Soldaten und Offiziere. Mit ihnen habe ich auch zusammen geraucht. Es gab natürlich auch solche Kommisshengste. Offiziere, die streng nach Vorschrift lebten. Diese Offiziere haben mich oft verprügelt. Mehr konnte mir aber nicht passieren. Ich habe einfach immer weitergemacht. In der Armee habe ich auch die erste Spritze bekommen. Vor Heroin hatte ich damals eine panische Angst. Aber nicht vor Amphetamin. Der Kick war einfach unglaublich.
Wenn der Staat nicht in der Lage ist, seine Bürger zu schützen, müssen die Bürger sich selbst schützen,
schrieb Jewgeni Roisman in seinem Blog. 1999 gründete er mit zwei seiner besten Freunde in Jekaterinburg die Stiftung Stadt ohne Drogen.
Unsere Motivation war sehr einfach. Wir haben gesagt, in unserer Stadt wird nicht mit Drogen gehandelt. Die Antwort war, was seid ihr überhaupt? Okay. Ihr werdet es gleich erfahren. Danach gab es kein Zurück mehr. Das bedeutete Krieg. 4 Jahre lang habe ich eine kugelsichere Weste getragen. Die erste Maßnahme, eine Pager-Hotline gegen Dealer. Wir haben die Bevölkerung aufgerufen, uns Informationen über den Drogenhandel und die Schlupfwinkel der Junkies zu geben.
Im ersten Monat kamen 2608 Meldungen rein. In 10 Jahren 60.000.
Und kurz danach haben wir das erste Reha-Zentrum eröffnet. Aufenthaltsdauer 1 Jahr. Anders kann man die Süchtigen nicht wirklich vom Stoff wegbringen.
Bis 2001 wuchs die Warteliste auf mehrere Tausend an, sodass Roisman das zweite Zentrum eröffnete. 2003 veranstaltete die Stiftung ein Fest, zu dem die Ehemaligen eingeladen waren. Es kamen 400, viele mit ihren Familien. Bis zum Jahr 2010 waren 8000 Männer und Frauen in Roismans Zentren zum Entzug gewesen.
In den früheren Jahren konnte ich mit einer Erfolgsquote von ca. 70% rechnen. Aber das Regime in unseren Reha-Zentren war härter als heute. Ich werde weitermachen, unabhängig davon, ob die Behörden das akzeptieren. Solange wir nur 1, 2 oder 5 Menschen vor den Tod retten können, und das ohne Geld vom Staat. Solange ich eigenes Geld habe, brauche ich keine Hilfe. Wenn das zu Ende geht, werden mir meine Mitbürger helfen.
Marzipan oder Jeff oder auch Wind, alles Namen für die Droge, die ich aus Ephedrin zu Hause selber brauen konnte. Die habe ich sehr gemocht. Gehandelt wurde auf der Straße, nicht weit von meinem Haus, und zwar ganz offen. Es gab alle verfügbaren Medikamente mit Ephedrin. Die Polizei kontrollierte das Geschäft. Die sind einfach vorbeigefahren und haben kassiert. Doch eines Tages bin ich zur Vernunft gekommen. Ich hatte eine Freundin, Jana. Ich wollte eine Familie haben, ein Kind. Sie wurde schwanger. Ich habe mit den Drogen aufgehört. Sogar Zigaretten habe ich nicht mehr geraucht. Habe mir einen schweren Job gesucht, als LKW-Fahrer. Transportieren und ausladen und so. Und dann wurde mein Sohn geboren. Ich war so glücklich. Wir hatten Geld, wir konnten uns etwas leisten. Es war alles gut, bis ich einen Typen getroffen habe, der mir etwas zum Rauchen anbot. Probier doch mal. Und ich war zu schwach zu widerstehen. Man sagt ja, es gibt keine ehemaligen Süchtigen.
Die haben bis zu 17 Stunden am Tag gearbeitet, sodass sie todmüde aus der Kabine fielen. Von Arbeitsschutz war nie die Rede. An einem frühen Morgen auf dem Rückweg passierte dieser Frontalzusammenstoß mit einem Mercedes.
Ich konnte nicht ausweichen. Es ging alles blitzschnell.
Der junge Fahrer und sein Sohn, noch ein Säugling, waren auf der Stelle tot. Die junge Mutter blieb am Leben, als Invalidin. Igor sagte danach mehrmals, er wäre lieber selbst bei dem Unfall gestorben.
Jekaterinburg, Juli 2012, Berlinski-Straße 19, ein dreistöckiger Backsteinbau. Sitz der Stiftung Stadt ohne Drogen. Im großen Sitzungsraum. Am Kopfende des langen Tisches, über ihm an der Wand ein Kosakensäbel, hinter ihm in der Ecke eine Ikone. Ein Mann von durchtrainierter Statur. Kurzgeschnittenes, graues Haar, durchdringender Blick. Jeans, rotes T-Shirt mit einem goldenen Füller im Halsausschnitt. Evgeny Reussmann. Er leitet die Operativka, eine Besprechung mit seinen Antidrogengruppen.
In einem Laden auf der Straße Krasnoflotskaja 44 wird ganz offen mit Mohn in großen Mengen gehandelt. Gleich mit Aceton zusammen. Also, entweder sie machen damit Schluss oder wir kommen und beenden das.
Seit etwa 2 Jahren gibt es eine superbillige Droge, Krokodil, eine stinkende, explosive, giftige Mischung. Wenn die in Wohnungen und Kellern auf dem Gasherd gekocht wird, ist das deutlich zu riechen. Dann rufen die Nachbarn bei der Stiftung an und die alarmiert die Polizei. Die einfachen Polizisten nehmen gerne die Hilfe der Stiftung in Anspruch. Seit Jahren kooperiert man. Doch diese Tatsache wird in den offiziellen Polizeiberichten fast nie erwähnt. Das stört Reussmann und seine Leute wenig. Sie führen eine eigene Datenbank. Die Polizeirazzien und eigene Nachforschungen werden mit der Videokamera begleitet. Die Filme erscheinen im Internet.
Mischa.
Mischa, das müssen Sie prüfen. Diese Antwort der Polizei gefällt mir gar nicht. Das ist Quatsch. Die haben nichts gemacht. Also schreiben wir eine Beschwerde an die Staatsanwaltschaft? Auch an das Drogenkontrollamt. Eingangsnummer der Beschwerde erfragen und notieren.
Vor Reussmann sitzen etwa 2 Dutzend junge, kräftige Männer, strotzend vor Energie und Optimismus. Sie sind eine Art Anti-Drogen-Ranger. In 8 bis 10 kleinen Gruppen patrouillieren sie jeden Tag durch die Stadt und unterstützen wöchentlich bis zu 20 Polizeieinsätze.
Mischa, russischer Israeli, war 12 Jahre auf Heroin. Hab meine Eltern in Bat Yam verlassen und bin hierher gekommen. Das war meine letzte Hoffnung. Ich bin in Israel in verschiedenen Kliniken gewesen. Nichts hat geholfen. Dort gab es auch Heroinverbot, natürlich. Aber die Araber bringen dir alles, was du haben willst. Ich war 8 Monate hier. Dann habe ich mich entschlossen zu bleiben und in der Stiftung zu arbeiten.
Auch ein Mischa. Mischa 2 gewissermaßen, aus Jakutien. Verkäufer von Beruf. Warum mache ich das? Ich habe einfach die Nase voll. Unsere Polizei tut sicherlich irgendwas. Nur gibt es trotzdem immer mehr Süchtige und Dealer. Wenn die Polizei jemanden verfolgt, dauert das Jahre. Jetzt ist Krokodil ein Trend. Ist ja sehr billig.
Eine Sauerei ist das. Die Fixer laufen mit einer geladenen Spritze hinterm Ohr durch die Stadt. Ja, nicht überall. Doch in den Problembezirken sind es viele. Mein Vater ist Afrikaner, den kenne ich gar nicht. Manche Leute finden das sehr komisch, dass ich schwarz bin. Ich bin bei der Truppe, die in Artjomovsk unterwegs ist. Eine Kleinstadt hier im Gebiet. Auch dort kochen sie Krokodil. Es stinkt bestialisch. Dafür kaufen sie kodeinhaltige Tabletten in der Apotheke. Unsere Aufgabe ist auch, den illegalen Verkauf zu stoppen.
Rezeptpflichtig sind Medikamente wie Kodein und Tropikamid erst seit Mitte 2012. In den Jahren davor verdienten sich russische Pharmakonzerne damit eine goldene Nase. In dieser Zeit ist die Hälfte der Jugend in den wirtschaftlich depressiven Regionen Russlands von Krokodil abhängig geworden. Aus Kodein-Tabletten, Jod und Phosphor, der wird einfach von den Streichhölzern abgehobelt, wird Desomorphin, ein Opioid-Analgetikum, gekocht. Eine Mischung, die sofort abhängig macht. Sie gibt einen schnellen Kick und muss in kurzen Abständen neu gespritzt werden. Die Haut an der Einstichstelle wird schwarz, das absterbende Gewebe beginnt zu faulen. Die Krokodildroge frisst quasi den Körper auf. Aber nicht nur Heroin und Krokodil bereiten die soziale Katastrophe vor.
Es wird oft als Salz fürs Bad getarnt. Hergestellt wird es in China und wird zu uns als Badesalz, als chemische Reagenz, als Düngemittel und so weiter frei importiert. Die Heroinmengen aus Tadschikistan sind nichts gegen die Lieferungen aus China.
Jewgeni Maljonkin, Reussmanns Stellvertreter, spricht von einer relativ neuen Massendroge, einem synthetischen Cannabinoid namens JWH, benannt nach seinem Erfinder, dem Amerikaner John W. Huffman. Im Vergleich zu Krokodil, das außerhalb Russlands kaum konsumiert wird, ein echtes Weltproblem. In Deutschland werden die Spice-Tütchen mit Kräutermischungen und vielen Varianten der JWH-Gruppe seit 2008 nach und nach verboten. In Russland geschah das mit Verspätung, doch da hatte der Konsum dieser Droge schon das Ausmaß einer nationalen Katastrophe erreicht.
Ich sehe tagtäglich diese Jugendlichen im Alter von 15, sogar von 12 Jahren, die total mager sind und unter einer Psychose leiden. Ich halte das für eine gut geplante Attacke gegen die Nation. 60% der Schüler, das wissen wir aus Umfragen unter ihnen, nehmen diese Drogen. Die Eltern begreifen nicht, was los ist. Gewöhnliche Drogentests sind negativ und ihr Kind sieht schrecklich aus. Die Formel des Stoffes wird ständig verändert. Diesen Änderungen kann der Gesetzgeber nicht schnell genug folgen. Also ist die Droge pseudolegal und zugänglich. Keiner tut etwas. Nur in unserer Stadt wird mit JWH nicht offen gehandelt. Wir haben in Vladivostok eine Aktion durchgeführt. Dort habe ich mit den Leuten vom Grenzschutz gesprochen und festgestellt, sie wissen einfach nichts. Sie haben keine Ahnung, was JWH ist. Ich sage Ihnen, vor Ihrer Nase spielt sich der Drogenverkehr für das ganze Land ab und Sie haben keine Ahnung davon? Sie wollen nicht arbeiten, das ganze System ist faul und starr. Natürlich sind wir den korrupten Bullen ein Dorn im Auge.
Igor hatte Tatjana kennengelernt. Sie wohnte hier in einem der Nachbarhöfe. Ich war nicht begeistert davon, weil sie viel älter als mein Sohn war. Naja, was soll's. Sie war nett. Igors Sohn Roma hatte Tanja lieb. Sie spielten alle zusammen, haben viel gelacht. Ich war glücklich. Doch ich merkte manchmal, wenn Tatjana etwas erzählen wollte, zerflossen ihre Gedanken. Sie konnte nichts zu Ende bringen. Solche Symptome sind, sagt man, das erste Zeichen.
Unsere Höfe waren voller Junkies. Du musst nur ein bisschen mit den Leuten reden. mal mehr bezahlen, mal was spendieren. So habe ich Heroin ausprobiert. Das tat mir gut. Ich war voll relaxed. Ich fühlte erst keine Sucht, aber nach 2-3 Wochen war ich gefangen, konnte nicht aufhören. Gedrückt habe ich 5-6 Mal pro Tag. Geld hatte ich noch damals.
Endlich hat Igor mir gestanden, dass er Heroin nimmt. Was ganz schrecklich ist, er hat weiter als Lkw-Fahrer gearbeitet. So funktioniert in unserem Land die medizinische Kontrolle. Er musste doch als Fahrer dauernd zum Check-up.
Вначале кончились все деньги, потом я пошел на работу, взял еще.
Eines Tages hatte ich keinen Job und kein Geld mehr, habe mir was geliehen, später Sachen von zu Hause verkauft. Meine Dosis stieg, aber sie konnte mich nur wenig befriedigen. Heroin habe ich dann mit Barbituraten gemischt. Phenazepam, Korvalol, alles, was die Wirkung von Heroin verstärken soll. Geld konnte ich nicht mehr verdienen. Und stehlen auch nicht. Ich konnte nicht mehr. Ich fiel vor meiner Mama auf die Knie und bat um Vergebung und Hilfe.
Igor wollte mich überzeugen, dass er sich behandeln lassen will. Das war eine Lüge. Wir fuhren mit dem Nachtzug in eine andere Stadt, in die Klinik. Wie ein Betrunkener wanderte er im Waggon herum, sperrte sich in der Toilette ein, hat sich dort gespritzt. Die Passagiere standen Schlange davor. Wo hat er den Stoff nur herbekommen?
Mama, gib mir etwas Geld.
Das ging auf die Nerven, wie von der Schallplatte.
Mama, ich bitte dich zum allerletzten Mal. Mama, gib mir...
Du hast schon gestern alles bekommen. Du hast meine leere Geldbörse doch gesehen.
Mama, ich flehe dich an. Gib mir etwas Geld.
Ein Wunder, dass ich nicht den Verstand verloren habe. Мама, я тебя умоляю, дай мне день.
Пройти не свихнуться. In der Klinik hing ich am Tropf, bekam starke Schmerzmittel, schlief ständig. Und nach 15 Tagen rief ich Mama an und sagte: Schluss, mir geht es gut, ich muss nach Hause. Sie hat mir geglaubt und brachte mich zurück. Zu Hause war mir alles langweilig. Alles erschien mir abscheulich. Ich wusste nicht, was ich machen sollte.
Igor guckte sich blöde Fernsehserien an. Er konnte nicht allein bleiben. Mama, bleib bei mir. Ich fühle mich so einsam. Ich habe ihm verboten, seine Tatjana zu sehen. Eines Tages geschah es aber doch. An dem Tag rief er mich an. Mama, ich bin in Ordnung.
Aber Tanja gibt es nicht mehr.
Sie war im Rausch allein durch die Stadt gewandert. In der Toilette eines Krankenhauses setzte sie sich den goldenen Schuss. Ihr Handy klingelte. Das war Igor. Ein Wachmann hat sie tot aufgefunden.
Sie starb im August 2011. Das hat mich aus der Bahn geworfen. Ich habe mir den Stoff besorgt und war wieder in meiner Welt.
Eine Mutter fleht mich an, zu helfen. Ihre Tochter spritzt sich pausenlos Heroin. Sie ist 23 Jahre alt. Ich weiß nicht, was ich tun kann. Wenn wir ein Reha-Zentrum für Frauen eröffnen, werden Tausende von unglücklichen Eltern kommen. Ich werde mein Geld, meine Zeit und meine Seele vergeuden. Und dafür werde ich eines Tages verhaftet.
Schrieb Jewgeni Reussmann in seinem Life-Journal im August 2006. Und er baute im selben Jahr sein drittes Reha-Zentrum, eines für Frauen, in einem Dorf namens Sarapulka. Im Juni 2012 waren dort etwa 50 Frauen zur Rehabilitation. Polina ist noch da.
Manchen gefällt die Art unserer Rehabilitation nicht. Aber der Verdacht, dass hier Handschellen und Prügel an der Tagesordnung sind, ist Quatsch. Es gibt hier keine Brutalität. Ja, Quarantäne gibt es hier. Wir haben geschlafen, Tagebücher geschrieben. Ansonsten blieben wir auf dem Gelände eingesperrt. Aber so muss man die Junkies doch halten. In den letzten 3 Jahren habe ich Desomorphin, Krokodil genommen. Alle wundern sich darüber, dass ich noch lebe. Ich bin erst 4 Monate hier. Meine Freunde zu Hause sind mittlerweile fast alle tot. Grauenhaft. Ich will nicht nach Hause. Ich würde dort nur weiter fixen. Ich habe ein Kind, ich will eine Familie haben, gesund werden.
Уже на кладбище. Мне не хочу домой. Страшная картина, как бы. Я знаю, что я буду колоться дальше. Я не хочу, мне ребенок. Хочу снова семью с одной.
In unserem Land fehlt ein System zur Rehabilitation von Drogensüchtigen. Es gibt keine Norm, keine gesetzliche Grundlage, die die Rehabilitation zur einzigen Alternative zum Gefängnis macht. Von der ernsthaften Planung und Finanzierung solcher Einrichtungen ganz zu schweigen.
Nastja, Anastasia Uderevskaya, Rechtsanwältin und Bürgerrechtlerin. Die zierliche, charmante Dame ist Reussmanns juristischer Schutzengel.
Jewgeni Reussmann versucht eigensinnig Menschenleben zu retten. Er nimmt gewissermaßen staatliche Funktionen wahr, weil diese Menschen den Staat nicht interessieren. Er verwendet darauf viel eigenes Geld, Kraft und Zeit. Im Ergebnis unterstützt er die Polizei in der Drogenbekämpfung sehr effektiv. Außerdem wird Öffentlichkeitsarbeit gegen die Drogen geleistet und selbst die Rehabilitation findet statt, die der Staat nicht betreibt. Jewgeni sagt immer, wir brauchen keine Finanzierung, wir schaffen es allein. Lass die Stiftung in Ruhe.
Trotzdem hat die Stiftung ständig mit der russischen Justiz zu tun. Große Prozesse gegen Reussmann und seine Mitarbeiter liefen bereits 2003. Anklagegrund: illegaler Freiheitsentzug von Drogensüchtigen. Alle Klagen sind vor Gericht als gegenstandslos abgewiesen worden.
Wir respektieren das Gesetz. Oft sind die Eltern des Drogensüchtigen die Initiatoren. Sie motivieren ihn zur Rehabilitation. Sie bringen ihr Kind zu uns, wir helfen nur. Und der Drogensüchtige soll dann auch seine eigene Entscheidung treffen.
Aber, sagt Jewgeni Maljonkin, die rechte Hand Reussmanns,
aber wahr ist auch, dass die Drogenabhängigen bis in die Knochen verlogene Typen sind. Sie betrachten alle, die sie daran hindern, Drogen zu nehmen, als Feinde. Auch die eigenen Eltern. So schreiben manche Rehabilitanten der Polizei Erklärungen, dass sie illegal, gegen ihren Willen im Zentrum eingesperrt waren, damit sie nie wieder zur Rehabilitation gebracht werden. Aber wenn einer gehen will, holen wir erst seine Eltern ins Zentrum. Wenn es ihnen nicht gelingt, ihn zum Bleiben zu überreden, dann nehmen sie ihn mit nach Hause.
Anfang 2012 begann alles wieder von vorn. Zuerst wurde die große Propagandamaschine gegen die Stiftung angeworfen. In den staatstreuen Medien wird ihre Rolle verzerrt dargestellt. Ihre Erfolge werden verschwiegen. Die Boulevardpresse diffamiert die Stiftung und Jewgeni Reussmann persönlich mit schmutzigen Lügen. Reussmanns Zivilcourage stört viele.
In die Hauptverwaltung des hiesigen Innenministeriums schickte Moskau neues Personal, eine Mannschaft von 70 Polizeioffizieren mit General Borodin an der Spitze. Diese Beamten begannen, von den Unternehmern der Stadt Geld zu erpressen. Zum Beispiel wurde der Leiter des Kriminalamts, mit dem wir lange gut zusammengearbeitet haben, aufgefordert, für den General monatlich 1,5 Millionen Rubel zu besorgen. Das sind etwa 40.000 Euro. Das konnten wir nicht dulden.
Die Stiftung beschwerte sich darüber. Und daraufhin wurden mehrere Verfahren gegen korrupte Polizeibeamte eingeleitet. Am Ende gab es einen sehr ernsthaften Konflikt mit der Polizei. Nun will der General Borodin Reussmanns Stiftung schließen. Die Sache ist persönlich geworden. Seitdem werden unsere Telefonate abgehört, die Mitarbeiter bespitzelt. Sie brauchten aber einen Anlass, um die Lawine zum Rollen zu bringen. Der ließ nicht lange auf sich warten.
Im Frauenzentrum im Dorf Sarapulka wurde Anfang Juni 2012 der desomorphinsüchtigen 29-jährigen Tatjana Kasantseva sehr schlecht. Die zwei Rettungsmannschaften, die das große Gebiet um das Dorf bedienen, kümmern sich um Drogensüchtige ganz zuletzt. Tatjana starb an Hirnhautentzündung und das war der Anlass für die Staatsanwaltschaft, ein Verfahren gegen die Stiftung wegen Gewaltanwendung und fahrlässiger Tötung zu eröffnen. Die Familie der Verstorbenen ist dagegen, dass der Tod Tatjanas zu einer Abrechnung mit der Stiftung statt ohne Drogen missbraucht wird. Doch die Eltern wurden gegen ihren Willen als Geschädigte benannt. Trotz ihrer Proteste wurde die Leiche der Tochter exhumiert. Man suchte Spuren von Handschellen und Prügel.
Die Stiftung hatte den Rehabilitanten angeboten, nach Hause zu gehen, wenn sie polizeiliche Repressalien befürchten. Im Frauenzentrum begannen die Eltern, ihre Töchter abzuholen, mithilfe der Stiftung. Einige Frauen entschieden, von sich aus zu gehen. Das wusste die Polizei aus Telefongesprächen, die sie abgehört hatte. Sie hat sofort Alarm geschlagen. Alle Straßen wurden gesperrt, alle Autos untersucht. Viele Rehabilitanten landeten auf dem Polizeirevier. Dort wurden sie aufgefordert, wegen Folter und Misshandlungen gegen die Stiftung auszusagen.
Drei unserer Mädchen wurden festgenommen und abtransportiert zum Verhör. Ich musste einen von der Kripo bei der Durchsuchung begleiten. Er suchte Kratzer von Handschellen an den Betten. Die Handschellen habe ich nie im Leben gesehen. Mein Zimmer wurde durchwühlt und verwüstet, dann nur noch der Dachboden. Seltsame Durchsuchung eigentlich. Endlich finden sie dort eine verdächtige Matratze mit Blutspuren. Sie sind aber von der Regelblutung. Entschuldigung.
А тут они начали с первого этажа и тут же перепрыгнули на чердак, причем там забрали матрас. Извиняюсь, заражение с месячными.
Von 50 jungen Frauen im Reha-Zentrum sind nur 10 geblieben.
И девчонки начали возвращаться в определенный момент и рассказывать, ну, как все происходило.
Sie erzählten, wie die Polizei versucht hat, sie einzuschüchtern. Sie sollten Beschwerden über die Stiftung schreiben. Das sind ja schwache Frauen und Mädchen, willenlose Junkies. Die Polizisten hatten Texte vorbereitet, die von den Mädchen vor der Videokamera gesprochen werden sollten. Sag doch, dass du dort mindestens einmal vergewaltigt worden bist. Das wollten sie von einem Mädchen hören. Es war den Mädchen nicht möglich, einen Anwalt zu rufen. Die erzwungenen Freilassungen aus den Zentren werden letztlich dazu führen, dass diese jungen Leute wieder zu fixen beginnen. Sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit wieder kriminell werden, im Knast landen, wo man weiter fixen kann. Man musste sie quasi in den Tod entlassen.
Они никого не интересуют, они уехали, они будут совершать преступления, они умрут в конце концов от тех же наркотиков. Кто-то сядет.
In seinem kranken Kopf entstand die fixe Idee, Hand an sich zu legen. Lass mich gehen. Lass mich gehen, hat er mich angefleht.
Lass mich gehen. Gib mir Geld für den letzten Schuss. Ich will sterben. Verstehst du das? Früher hatte ich nie an den Tod gedacht. Aber jetzt konnte ich von diesem Gedanken nicht mehr loskommen. Ich suchte nach einem Weg für meinen Abgang. Und fand nichts Besseres als eine Überdosis.
Ihn hat ein Rettungswagen halbtot von der Straße geholt. In der Klinik hat man ihn aus dem Koma zurückgeholt. Er wusste wieder, dass er Igor heißt und dass ich seine Mama bin. Aber für seine weitere Behandlung im Klinikum sagten mir die Ärzte, er müsse das schriftlich anmelden. Und dann ist es nicht mehr kostenlos. Igor ließ sich nicht überreden.
Mama, ich bin doch gesund. Ich brauche keine Behandlung. Ich habe viel zu tun. Ich muss meinen Führerschein zurückbekommen. Meine Zähne in Ordnung bringen lassen. Ich will arbeiten. Ich bin absolut gesund. Ich schaffe das doch.
Er hat mich zu einem hysterischen Anfall getrieben. Eines Tages verschwand mein Goldschmuck. Ich war erschüttert. Danach verschwanden Handy, Mikrowelle, Fernseher, Radio. Für die gestohlene Bankkarte hatte er keine PIN gefunden. Danach habe ich auf meiner Handtasche geschlafen. Ich hatte Angst, er würde sie mir fortreißen. Was noch von Wert war, brachte ich zur Arbeit, selbst meine Lederhandschuhe. Außer Heroin kaufte er billige Nasentropfen. Zuletzt konnte er nicht mehr auf seinen Beinen stehen. Er kroch nur noch herum. Er konnte den Löffel nicht mehr halten. Ich habe ihm den Löffel geführt. Früher hat er immer auf den Namen seines Sohnes reagiert. Du hast doch einen Sohn.
Ja doch, für meinen Sohn.
Willst du gehen? Dein Sohn? Was wird er ohne Vater? Ist dir das egal?
Ist dir das egal? Ist mir egal.
Когда настанут холода и белая дорога ляжет, все промолчат, никто не скажет, что с холодами не
владает. 11 июля 2012. Ich sitze mit Evgeny Reussmann in seinem Mitsubishi Jeep. Wir fahren nach Isoplit, einem Ort außerhalb Jekaterinburgs, in eines der beiden Reha-Zentren für Männer. Ich will Igor aus St. Petersburg treffen und ihm das Paket von seiner Mutter aushändigen. Reussmann hängt seinen Gedanken nach. Dann klingelt sein Telefon.
Was ich dann mache, wenn ich verhaftet werde? Ganz einfach. Auch in Sibirien leben Menschen. Sie können mir keine Angst machen. Aber in diesem Fall wird einiges passieren.
Der Anrufer ist offensichtlich ein Journalist mit der Absicht, Evgeny Reussmann zu provozieren.
Unsere Mitbürger rufen die Stiftung an, sind bereit, gegen die Korruption in den Justizorganen zu demonstrieren. Die halbe Stadt wird auf die Straße gehen. Im ganzen Land werden wir unterstützt. Wir werden Widerstand im Rahmen des Gesetzes leisten. Und das, denke ich, kann auf der regionalen Ebene einen Machtwechsel bewirken.
Wir erreichen ein großes Gelände von einer Mauer umgeben, ein schweres Eisentor. Angekommen in Isoplit. Das Rehabilitationszentrum für Männer liegt in einem duftenden Kiefernwald. Das zweistöckige Hauptgebäude ist Eigentum der Stiftung. Es hat eine Sporthalle, eine Großküche mit Speiseraum, einen Kontrollraum mit Überwachungstechnik. Bis vor kurzem lebten hier 150 Männer.
So manch einer lernt hier einen Beruf, als Automechaniker oder Tischler. Sie kommen und können nichts. Wenn man später ihre Arbeiten sieht, die Tische, Stühle, will man das nicht glauben. Ich bin Sergej, auch ein Ehemaliger.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Grundstücks verbreitet eine kleine Holzkirche andachtsvolle Stimmung. In Reussmanns Zentren wird die Macht der Religion nicht unterschätzt. Ein orthodoxer Geistlicher ist hier oft zu Besuch. Die kleine Kirche und den Brunnen haben die Rehabilitanten selbst gebaut. Auch die Wege haben sie gepflastert und die Tannenbäume gepflanzt. Auf dem Hof steht ein Motorboot aufgebockt. Im Sommer gibt es Fahrten auf dem Schartaschsee. Evgeny Reussmann schaut mehrmals in der Woche vorbei.
Jeder Tag ohne Droge ist eine Chance mehr. Im Organismus sind große Widerstandskräfte versteckt. Eines Tages beginnt auch der Kopf zu schalten. Der Mensch beginnt langsam, sich aus der Drogenabhängigkeit herauszuarbeiten. Das ist die ganze Methodik.
Der in Westeuropa üblichen Auffassung von der Drogensucht als einer Krankheit begegnet Evgeny Reussmann sarkastisch. Er plädiert für radikalen Entzug.
Ich halte die Drogensucht nicht für ein medizinisches Problem. Wer hat sich so eine Krankheit ausgedacht, die dem Süchtigen erlaubt, zu stehlen, zu lügen, zu töten, seine Eltern ins Grab zu jagen und dabei eine morbide Lust zu empfinden? Eine schöne Krankheit, nicht wahr? Lassen Sie einen Junkie auf einer Insel allein. Er wird normal. Oder in der Wüste. Ein Krebskranker zum Beispiel wird ohne Medikamente sterben, der Süchtige nicht. Es ist keine Krankheit, sondern eine Haltlosigkeit.
Keine Krankheit? Slava, inzwischen auch Mitarbeiter der Stiftung, weiß, wie krank man sich auf Entzug fühlen kann.
Zuerst ist es, sagen wir einmal, eine schreckliche Depression. Du hast nur ein einziges Verlangen, das nach einer rettenden Spritze. Gelenkschmerzen und Schwitzen, begleitet von Übelkeit und Durchfall. Du hast tränende Augen und Schnupfen, scheußlich. Ich weiß nicht, womit ich das vergleichen kann. Manche sagen, so wie Grippe, schlimmer, würde ich sagen. Doch man kann das überstehen. An den Entzugserscheinungen ist noch kein Fixer gestorben. Sie sterben an der Überdosis, an Gewebeentzündungen. 80% meiner Freunde sind so auf den Friedhof gewandert. Wozu ist die Quarantäne gut? Damit du weißt, es ist kein Rückfall möglich. Basta. Wenn nichts zu tun ist, bleibst du ruhig liegen. Und das hilft. Die Entzugserscheinungen sind dann sogar leichter zu ertragen. Warum? Weiß ich nicht.
Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass in den Reha-Zentren, besonders während der sogenannten Quarantäne, gesetzwidriger Freiheitsentzug unter Verwendung von Handschellen stattfinde, begleitet von Folter und Prügel. Die meisten Rehabilitanten seien volljährig und kämen nicht aus freien Stücken hierher. Sie würden, meist von den Eltern, gedrängt.
Klar, uns wird Freiheitsentzug vorgeworfen, aber das ist Unsinn. Jeder unterschreibt ein Einverständnis bei uns. Dutzende von Journalisten waren bei uns. Sie haben mit allen gesprochen. Videoaufnahmen haben wir noch und nöcher.
Trotzdem haben die Aktionen der Justiz bewirkt, was sie sollten. Die Stiftung schaut sich viel genauer an, wen sie zur Rehabilitation aufnimmt. Abgewiesen werden zum Beispiel Menschen mit psychischen Störungen. Und die treten hauptsächlich in der Folge der neuen Droge JWH auf. Und deshalb finde ich im Reha-Zentrum von Isuplit nur noch 30 junge Leute vor, statt der 150, die es vorher waren. Das heißt aber auch, 20% sind auf bestem Wege zur Heilung. Zum Beispiel Kostja. Er lebte 7 von seinen 20 Jahren unter Heroin. Mit ihm besichtige ich die berüchtigte Quarantänestation.
Ich habe hier noch die Handschellen erlebt. Im Grunde genommen ist das nicht so schlimm. Die Junkies sind doch alle gestört im Kopf. Du liegst hier angeschnallt und denkst an Selbstmord, sich die Adern öffnen oder sich erhängen. Die Handschellen schützen dich also vor dir selbst. Ich war schon mal hier, habe die Rehabilitation abgebrochen, ging raus, habe wieder angefangen zu fixen und kam wieder. Ich habe begriffen, dass ich 2 Wege habe, ins Grab oder in den Knast. Dann lieber in die Stiftung.
Und in dieser Quarantäne wachte vor 10 Monaten auch Igor aus St. Petersburg auf.
Ich lag auf dem Etagenbett oben, unter der Videokamera, wegen der besseren Beobachtung. Es gab keine Handschellen, doch eine Hand war mit einem Strick ans Bett gebunden, damit ich nicht hinunterfallen konnte. Zu essen gab es nur Brei, Zwiebeln und Brot. Die Quarantäne ist dafür da, einem die Macken auszutreiben, damit der gesunde Hunger über den Unsinn im Kopf siegt.
Der Vertrag über die Kosten des Aufenthalts wird mit den Eltern oder Vormündern abgeschlossen. Zunächst für 6 Monate mit einer Verlängerungsoption auf ein Jahr. 8.000 Rubel, umgerechnet etwa 200 Euro, muss Katja monatlich für Igor zahlen. Für sie als Sekretärin ist das gerade noch machbar. In den wenigen anderen Kliniken ist eine Behandlung doppelt so teuer. Mittellose nimmt Reusmann kostenlos auf. Die Stiftung finanziert sich darüber hinaus aus dem Privatvermögen Jewgeni Reusmanns und seiner Freunde. Dazu kommen mittlerweile viele große und kleine Spenden aus allen Ecken Russlands. Igor ist hier zum Küchenchef geworden. Er hat das von einem schon entlassenen Profi gelernt. Zwar sieht er seine Zukunft nicht als Koch, doch das Mittagessen mit 3 Gängen hat allen geschmeckt. Zu Tee und Kaffee gab es das Konfekt aus dem Päckchen seiner Mutter.
Im Grunde kann man hier leben, sich entwickeln, wenn man will. Klar, die Junkies sind alle Faultiere. Ihr Hirn ist gestört. Dieses Gefühl der Befriedigung nach einer anstrengenden Arbeit fehlt einem Süchtigen. Und hier soll er das wieder erfahren. So etwa.
Und das wird hier versucht.
Ich glaube, er muss dadurch. Er soll vorläufig dort bleiben. Dort leben sie von dem, was sie mit eigenen Händen erreicht haben. Man sagt, die Drogensucht ist nicht heilbar, doch ich bin seine Mutter und kann nur auf das Beste hoffen. Ich will nicht aufgeben. Alles ist nun in Gottes Hand.
Die jetzige Situation in Russland hat der Chef des Drogenaufsichtsamtes als Drogenapokalypse bezeichnet. Die offizielle Statistik für das Jahr 2010 spricht von 126.000 Drogentoten. In Deutschland starben im selben Jahr 1.237 und bei uns 126.000 Menschen.
126.000.
Diese Zahl klingt sehr trocken. Im Krieg in Afghanistan starben 13.000 Soldaten in 10 Jahren Krieg. Ein Zehntel. Was sind 126.000? Wenn man 1.000 Menschen nebeneinander aufstellen würde, dann wäre das ein Kilometer. Das sind 126 Kilometer junger Menschen. So viele junge Menschen starben in Russland in einem Jahr.
126 Kilometer молодых людей. 126.
Und es geschieht nichts. Absolut nichts. Die Regierung Russlands hat das einfach hingenommen. Das waren doch junge Leute unter 30 Jahren. 90% von ihnen junge Männer. Was ist das für eine Zukunft?
Das ist Igors Handschrift. Sieh doch, wie gerade sie ist. Dabei konnte er selbst den Löffel nicht mehr halten.
Ich grüße euch, meine Mama und mein Söhnchen. Mir geht es hervorragend. Ich habe alles zum Leben. Ich arbeite in der Küche und meine Winterjacke brauche ich nicht oft. In den ersten Wochen fand ich wieder zu mir selbst. Jetzt kann ich mich über das schöne sonnige Wetter freuen. Wir sind hier in einer großen Gruppe. Wir wohnen im Wald.
Die Lage ist sehr politisiert. Siehst du, das sind alles Arschkriecher. Sie haben ein Barometer auf der Stirn und einen Wetterhahn an der Nase. Sie riechen den Trend. Wenn plötzlich Medvedev kommen und meine Hand drücken würde, dann sähe augenblicklich alles anders aus. Aber wir sind in der Lage, die Situation zu ändern. Und das machen wir.
Ich danke euch für die Glückwünsche und Geschenke. Doch das kann mir nicht ein Wiedersehen mit euch ersetzen. Vergebt mir, was ich getan und angerichtet habe. Ich liebe euch sehr. Ich küsse euch mit großer Sehnsucht. Ich warte auf Antwort. Und ich werde mich über jeden gelebten Tag freuen. Es wird sich alles zum Besten wenden.
Und wenn ich heute sage, Schluss, wir schließen, die Datenbanken werden vernichtet, alle ab nach Hause, dann freuen sie sich. Die Zigeuner, die Tadschiken, die Drogenhändler und die korrupten Bullen. Die einzige Schuld der Stiftung ist unsere erfolgreiche Arbeit gegen die Dealer.
Reussmanns Rezept, Antidrogenkampf im Ural. Sie hörten ein Feature von Mario Bandi. Es sprachen Martin Bross, Sigrid Burgholder, Renate Fuhrmann, Matthias Hase, Gregor Höppner, Volker Niederfahrenhorst, Gerion Nussbaum, Frauke Pohlmann, Hendrik Stickern und Christoph Wittelsbürger. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anna Dahl. Regie Mario Bandi. Redaktion Ulrike Bayot.
И сны сбылись, и косы расплелись.
Im März 2013 wird der Termin der Gerichtsverhandlung gegen Reussmann und seine Stiftung bekannt gegeben. Ein Mitarbeiter des Frauenzentrums sitzt in Untersuchungshaft. Gegen Reussmanns Stellvertreter Maljonkin wurde Haftbefehl erlassen. Maljonkin ist untergetaucht. Nach ihm wird international gefahndet. Seit dem 5. Dezember 2012 liegt im Kreml eine Petition mit 105.000 Unterschriften vor. Darin wird Präsident Putin aufgefordert, die Stiftung Stadt ohne Drogen unter seinen Schutz zu nehmen und die Willkürakte von General Borodin zu verhindern. Jewgeni Reussmann wird kommenden September für das Bürgermeisteramt von Jekaterinburg kandidieren.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.